Das ist der Moment, wo quasi wirklich jetzt mal was fürs Produkt geboren wird. Und alles andere drumherum ist eigentlich, sollte eigentlich möglichst dazu dienen, dass dieser Austausch möglichst schnell passiert. In dem Moment, wo man sehr viel über einzelne Menschen redet und über Verantwortlichkeiten und Rollen, da gehen ganz viele Lampen, glaube ich, an bei uns und so, oh, mache ich meine Arbeit gut und so, da macht man schon die Einladung an alle möglichen Beziehungstraumata.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Herzlich willkommen, Anton, bei uns im Podcast.
Vielen Dank.
Hallo.
Ja, und dann starten wir doch direkt rein in das Thema gemeinsame Verantwortung in Teams und Umgang mit kritischem Feedback. Und eine Frage, die mir so spontan direkt in den Kopf gekommen ist, ist, was bedeutet eigentlich gemeinsame Verantwortung im Team für dich, Anton?
Das ist eine super Frage. Also für mich ist gemeinsame Verantwortung das, was ich typischerweise im Sport erlebe. Also wenn ich Fußball spiele zusammen mit anderen Menschen, dann haben wir gemeinsam die Verantwortung dafür, dass wir gewinnen oder eben auch verlieren. Und auch wenn wir unterschiedliche Talente haben und ich vielleicht im Tor stehe, bin ich spätestens am Ende des Spiels vielleicht mal am Überlegen, ob ich nicht zum gegnerischen Tor laufe, um da auch mal mitzuköpfen bei einem Eckball. Also, obwohl wir verschiedene Fähigkeiten haben, in Profiteams vielleicht auch ganz unterschiedliche Gehälter und Hintergründe etc. etc., haben wir am Ende des Tages eine gemeinsame Sache, an der unser Erfolg gemessen wird oder auch Misserfolg. Und ich glaube, das Thema Verantwortung ist sozusagen das. Es ist die Haltung, die ich dazu habe. Also ich kann zwar in so einem Team sein, aber sagen, nein, ich bin nur der Verteidiger und ich bleibe hinten stehen. Wenn der Ball vorne ist, ist mir egal, ist nicht meine Verantwortung. Dann bin ich zwar formal immer noch Teil des Teams und also formal ist alles, was ich vorhin gesagt habe, genauso. Aber Verantwortung ist diese Haltung, wo ich das auch zu meinem Eigen mache.
Also der typische Manuel Neuer, der immer quasi am Ende des Spiels nochmal vorne quasi mitspielt.
Ja, oder häufig nach vorne rennt. Genau.
Woran würdest du festmachen, jetzt in einem Team, im Business-Kontext, dass gemeinsame Verantwortung gelebt wird?
Also, wenn gemeinsame Verantwortung gelebt wird, bedeutet das, dass Leute sich, ich sag's mal, ich weiß gar nicht, ob das so ein wirklich stehender Spruch ist, aber sich gegenseitig in die jeweilige Soße reinquatschen. Also wenn wir wirklich gemeinsam verantwortlich sind, dann heißt das, obwohl ich vielleicht nicht so viel davon verstehe, was du machst, und du vielleicht nicht so viel davon verstehst, wie ich, was ich mache, aber wenn ich mitbekomme, dass das, was du machst, eigentlich gegen unseren gemeinsamen Plan läuft, werde ich dir was sagen. Und wenn du mitbekommst, oder umgekehrt, wenn ich mitbekomme, jemand anders quatscht mir in meine Soße rein, dann höre ich dem auch ein bisschen zu. Also dann lasse ich das gelten. Genau, und das ist so für mich das. Ich fange mal mit dem schwierigsten Stelle an, aber ich glaube, das ist so eine Stelle, wo ganz viele Gewohnheiten und wo ganz viel Selbstverständnis sehr häufig, also wo ich sehr häufig Widerstand einfach erlebe. Na, und das ist, also wir reden ja sehr häufig gerne so von großen Teams, die alle zusammen und ja und so. Aber diese Stelle, von da quatscht mir einer in mein Zeug rein. Und hat plötzlich eine Meinung dazu, wie ich, ne, in der Software mein Code schreibe oder wie ich meinen Text texte oder wie ich meine juristischen Dokumente überprüfe oder was auch immer das ist, was ich da tue. Und diese Person ist vielleicht nicht mal Jurist. Was soll denn das? Und das ist die Stelle, ja.
Total spannend, Anton, dass du sagst, dass das genau die Verantwortung ist. In meiner Welt wäre das fehlendes Vertrauen.
Was konkret wäre fehlendes Vertrauen?
Wenn ich ein Spezialist bin für eine gewisse Funktion, ich nenne es mal Funktion, aber wenn ich jetzt quasi der Jurist in so einem Team wäre und ich wäre jetzt der quasi die notwendigen juristischen Kenntnisse habe und mir quatscht jemand in meine Arbeit rein, dann würde ich sagen, du lieber Softwareentwickler, der mir jetzt gerade da reinquatscht, ne? Du vertraust mir nicht.
Kann ich das mal so hören? Und würdest du dir, dass ich da was dagegen sage? Also erstmal.
Nein, ich frag deshalb, weil also ich stelle oft fest, dass viele Leute sich eingeladen fühlen, eine Meinung zu äußern oder quasi mitzusprechen, aber quasi nicht die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, ich mache das. Oder aber, dass jetzt quasi jemand, der eine Expertise hat oder eine Rolle hat vielleicht auch, manchmal gibt es ja auch so rollenspezifisches Verhalten, und dann jemand sich eingeladen fühlt, quasi das zu kommentieren. Und ich benutze bewusst jetzt kommentieren und nicht irgendwie derjenige trägt dazu bei, sondern derjenige, du hast so schön gesagt, quatscht in die Soße rein. Ich würde jetzt sagen, gibt den Senf dazu. Würde ich, glaube ich, als Mensch denken, derjenige vertraut meiner Expertise nicht. Oder wie kommt er dazu, das quasi einzufordern, da mitzusprechen? Oder verlangsamt er mich jetzt nicht? Oder spiel jetzt mal gerade den Gegenpart
Teufelsadvokat.
zu der These und bin jetzt sehr gespannt, wo wir hinkommen.
Ja, also es ist voll schön, weil das ist natürlich auch genau das passiert. Das ist, ne, was in unseren Köpfen passiert. Und ich glaube, dass wir einfach an der Stelle, also ich habe es ja auch absichtlich ein bisschen provokant formuliert, ne, in die Soße reinquatschen. Es kann ja auch sein, dass es komplett nicht der Platz ist, von diesem Softwareentwickler dir in dein juristisches Zeug reinzuquatschen. Kann ja auch voll sein. Und es kann sein, dass es sogar aus Grund von fehlendem Vertrauen passiert. Das kann auch passieren. Also ist beides möglich. Und ob das sinnvoll ist oder nicht, hängt eigentlich an einer anderen Stelle. Also wenn ich mit dir kommuniziere, dann gibt es halt diese Beziehungsnachricht, ne, von ich sage da was, ich habe da auch was zu sagen zu dem, wie du deine Arbeit machst. Und diese Beziehungsnachricht ist erstmal irgendwie vielleicht komisch. Aber sie ist nur dann gerechtfertigt, wenn es auf der sachlichen Ebene, wir bauen was zusammen oder wir erzeugen etwas, wo es wichtig ist, dass ich es, also wo wir irgendwie eine Absprache haben, du in deinem, jetzt sind wir bei diesem Jura und Software gelandet, jetzt überlege ich mir die ganze Zeit so ein Beispiel, wo das tatsächlich unmittelbar relativ relevant wäre. Aber wenn wir jetzt eine Absprache haben, wie ich zum Beispiel, ich setze irgendein juristisches Formular um und wir haben vorher miteinander vereinbart, wie da der Flow ist. Und ich habe ein bisschen was verstanden von den juristischen Notwendigkeiten und du hast ein bisschen was verstanden von der Art, wie das überhaupt technisch umsetzbar ist. Und jetzt merke ich, während du das Dokument, so wie du das Dokument geschrieben hast, passt aber dieser Flow gar nicht. Da muss jemand an einer früheren Stelle was bestätigen, als dass er das rein technisch überhaupt zu sehen bekommt, zum Beispiel. Ja? Also ich kann quasi mit meinem wenigen Verständnis von Jura schon erkennen, ah, da passt was nicht. So, und nur die Tatsache, dass wir etwas bauen oder dass wir etwas erzeugen, was diese Absprache braucht, nur dann ist es. Ist es legitim, dass ich dir in deine Soße reinspreche? Genau, und an Stellen, ne, also ich meine, wenn wir jetzt gar keine Absprache haben, ich würde jetzt nicht plötzlich in meine juristische Abteilung meiner Organisation reinspazieren und sagen, das, was ihr macht, ist falsch. Da würden sich natürlich Leute zu Recht aufregen. Und ich glaube, dass dieses gemeinsam, also die Tatsache, dass wir etwas tun, was unsere gemeinsame Absprache braucht, das ist etwas, was wir häufig einfach ignorieren in der Arbeitswelt oder was wir gerne wegblenden oder was wir gerne hinter irgendwelchen Prozessen und Rollenbeschreibungen, die wir dann versuchen, super, super klar hinzukriegen, verstecken. Aber wir können das so viel machen, wie wir wollen. Am Ende des Tages braucht es diese Absprache und in dieser Absprache steckt der eigentliche Wert. Also wenn ich sozusagen als so ein Arbeitstypi Coach auf eine Organisation schaue und auf deren Prozess und mich frage, wo wird denn jetzt wirklich was Wertvolles geboren? Wo passiert eine wertvolle Kommunikation? Dann ist eigentlich dieser Moment, wo dieser Softwareentwickler sagt, Moment mal, ich glaube, das dürfen wir so nicht machen, weil die Information ist da noch nicht vorhanden. Das ist ein sehr wertvoller Austausch. Das ist der Moment, wo quasi wirklich jetzt mal was fürs Produkt geboren wird und alles andere drumherum ist eigentlich, sollte eigentlich möglichst dazu dienen, dass dieser Austausch möglichst schnell passiert und reibungslos passiert und so, dass die beiden oder noch mehr Menschen, die daran beteiligt sind, möglichst ja, ohne Kollateralschaden von ihrer Beziehung da irgendwie weiter miteinander arbeiten können.
Jetzt ist ja die Situation, die wir ja gerade so konstruiert haben, vermutlich eine Situation, die relativ häufig auch vorkommt, ne? Also wo der eine Part denkt, was möchte er denn jetzt von mir? Der hat doch eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von dem, was ich hier mache. Na, wie arbeitest du mit Teams zusammen in solchen Situationen? Also wie kommst du mit Teams dahin, dass sie das als normal empfinden? Dass sie sagen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie auf der Beziehungsebene ein Angriff an mich, an meine Kompetenz, ne, oder an meine Glaubwürdigkeit, sondern es ist genau dieser Moment, wie du es gerade so schön gesagt hast, in dem Wert geboren wird.
Ja. Also tatsächlich ist es nicht meine Erfahrung, dass das so häufig passiert, aber ich bin, also vielleicht sage ich mal an der Stelle ein bisschen was zu mir. Also ich gebe ja in der Regel meistens so Scrum-Trainings und ich bin so ein zertifizierter Scrum-Trainer und zu mir kommen Menschen, die Grundlagentraining gerne haben. Und wenn ich in Organisationen unterwegs bin als Coach, die schon länger auf diesem agilen Pfad unterwegs sind, dann ist das tatsächlich eher normal. Dann treffe ich meistens Teams, die arbeiten an Dingen, wo sie gemeinschaftliche Verantwortung haben. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn ich aber mit Menschen unterwegs bin, die eher, ich sag mal, neu sind damit, also für die das ganze Thema neu ist, dann habe ich eher, lerne ich eher sehr, sehr viele verschiedene Arten davon kennen, wie das umgangen wird. Also wie man zwar die ganze agile oder Scrum-Sprache benutzt, aber in Wahrheit hat man komplett Komponententeams, also Teams von Menschen, die alle genau das Gleiche tun und diese gemeinsame Arbeit, dieses Potenzial von, oh, ich spreche dir was, ich sage dir etwas und ich verstehe eigentlich nichts von deiner Kernkompetenz, aber ich sage dir was, das wird häufig durch Grenzen von Silos oder Grenzen von Teams, durch Dokumentenübergaben, das wird alles sehr formalisiert und rausgenommen. Und zu deiner Frage, was mache ich damit? Also mein Steckenpferd ist ja eigentlich dieses Slicing von Arbeit, beziehungsweise dieses, wie definiere ich Arbeitsergebnisse? Und in der Regel beginnt das alles damit, das ist, also beginnt diese ganze Reise für mich damit, dass irgendjemand sich Gedanken macht, was wollen wir eigentlich als Organisation liefern? Also wie machen wir eigentlich Kunden glücklich hier? Und dazu ist es in der Regel nicht ausreichend, dass nur ein Gewerk, nur eine Fachlichkeit etwas liefert. Und wenn man das Augenmerk darauf hat, was ist das, was wir eigentlich liefern? Und das wirklich als gemeinsamen Fortschritt begreift, daraus wird dann klar, ah, und deshalb brauchen wir gemeinsame Arbeit. Deshalb ist es ist es suboptimal, wenn dieses Feedback, wenn dieses einander in die Soße reinsprechen viel zu spät kommt. Das kostet uns richtig viel. Genau. Und dann, also wenn sozusagen sachlich, auf der sachlichen Ebene klar ist, aha, okay, da wollen wir hin, dann ist mein Weg, also damit zu arbeiten, tatsächlich der möglichst viel Fokus auf der Sache zu haben. Also für mich ist es so, ich bin großer Freund von den verschiedensten Formaten vom Coaching und ich glaube aber aus meiner persönlichen Erfahrung, dass das alles nicht sehr fruchtvoll ist, wenn es nicht vor dem Kontext stattfindet, der von einer Organisation, die weiß, was wollen wir eigentlich erreichen. Und dass diese Ziele so klar sind, dass die Menschen, die unmittelbar die Arbeit machen, das mitbekommen. Ah, okay, dieses Ergebnis wollen wir in den nächsten 2 Wochen liefern. Und dieses Ergebnis wird deshalb und deshalb wertvoll sein. In dem Moment, wo das klar ist, wird es viel, viel offensichtlicher und viel weniger künstlich, dass Menschen zusammenarbeiten müssen. Wenn ich jetzt ganz konkret bin, ich bringe Menschen in der Regel bei, dass man in Scrum Daily eigentlich das macht, was eigentlich typischerweise in Kanban erklärt wird. Dass man nicht über einzelne Leute geht und fragt, was hast du gestern gemacht, was machst du heute, was sind deine Hindernisse? Das ist ein scheußliches Format, von dem ich echt sehr glücklich bin, dass es aus dem Scrum Guide verschwunden ist vor einigen Jahren. Wir sollten unbedingt über das gemeinsame Board schauen, wo wir gemeinsam einen Plan gemacht haben und uns fragen, was ist in den letzten 24 Stunden passiert? Und nicht, wer hat was in den letzten 24 Stunden gemacht, sondern was ist in diesen letzten 24 Stunden in unserer gemeinsamen Arbeit passiert? Was ist jetzt in Arbeit? Was fangen wir heute an? Und wenn das, was wir anfangen sollten, gar nicht irgendwie niemanden hat, der das gerade anfangen kann, weil die Person, die gerade Zeit hat, das nicht tun kann, dann fragen wir uns, was kann diese Person trotzdem am besten machen? Aber der Fokus ist immer, das ist die Arbeit und was können wir am besten dazu beitragen? Und meine persönliche Erfahrung mit so vielleicht 15, 20 Teams in meiner eigenen Coaching-Praxis war, dass in dem Moment, wo man, also insbesondere tatsächlich beim Daily, weil das halt einfach so was ist, was jeden Tag passiert und sehr, sehr sichtbar ist, in dem Moment, wo sich das wo dieser Fokus wechselt von was mache ich, arbeite ich denn überhaupt, muss ich denn überhaupt mich hier rechtfertigen, dass ich was getan habe, zu was ist unser gemeinsames Ziel und was haben wir jetzt zusammen gemacht. In dem Moment, wo das tatsächlich wirkungsvoll sich verändert, ist dieses, jemand spricht mir rein, gar nicht mehr so ein Thema. Weil es offensichtlich ist vor dem Kontext der gemeinsamen Arbeit.
Also ich habe jetzt bei dir rausgehört, dass du schon eine gewisse Reifegrad im agilen Mindset beziehungsweise ein Vertrauen im Team setzt, der mindestens mal auf einer sachorientierten oder produktorientierten Art und Weise liegt. Richtig?
Tatsächlich, ich hab die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo man dieses Format verändert, also diese Struktur, dass Menschen, von denen ich vorher gedacht hätte, die haben gar keine Ahnung von Agilität und denen würde ich jetzt überhaupt gar keine besonders tolle Haltung unterstellen, dass das sehr, sehr schnell dazu führt. Also ich setze das gar nicht voraus. Ich persönlich vertraue einfach daran, dass es passiert. Ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort, also Antwort war auf deine Frage, Suse.
Ich glaube, ich würde sie noch mal schärfen, oder was heißt schärfen wollen, aber wenn ich dich richtig verstehe, dann habe ich jetzt gehört, dass quasi man vielleicht in unterschiedlichen Kontexten in so eine Art Rechtfertigung geht und sagt, also ich habe gemacht und ne, hatte gar keine Probleme, lief alles super zauberhaft und heute mache ich wieder das nächste, generiere ich wieder das nächste Wunder, dass man quasi hingeht und sagt, also ich habe für unser Produkt oder an unserem Produkt, das ist so und so weit, das solltet ihr wissen, weil vielleicht ist es relevant für eure Arbeit, dass ihr da ansetzen könnt, dass man das quasi über ein anderes Format hinkommt. Tatsächlich, so in meiner Erfahrung, es ist für viele ungewohnt, quasi zu sagen, was sie gemacht haben, oder für viele mit Angst behaftet. Deshalb habe ich jetzt bewusst mal unterstellt, nicht bewusst, deshalb habe ich unterstellt, dass man vielleicht vertrauen muss oder dass man vielleicht mehrere Durchgänge macht, wo dann jemand sagt, Moment, das, was ich mir gestern vorgenommen hatte, hat überhaupt nicht funktioniert. Und derjenige die Erfahrung macht, dass das okay ist oder dass das quasi im Mittelpunkt steht, sind alle gut informiert, so dass wir als Team gewinnen können.
Also was ich jetzt gehört habe in dem, was du sagst, ist, dass man quasi bewusst vielleicht auch mal ein Scheitern irgendwie zugibt oder irgendwie ein Scheitern irgendwie schon mal in den Raum stellt
Das
und
dazugehört ja, ne? Genau.
sagt, dass das irgendwie auch gar nicht problematisch ist und sozusagen damit ein Beispiel macht. Also ich glaube, das, was du sagst, ist wirksam und ich meinte tatsächlich ein bisschen was anderes. Also ich meinte nicht, dass die Menschen, die sprechen, was anderes von sich sagen, sondern tatsächlich, dass es ist gar nicht selbstverständlich ist, dass jeder was sagt. Also der Fokus des Meetings, also und es ist jetzt wirklich, ne, wir haben ja vorher das gemeinsame Verantwortung-Thema besprochen. Das ist ja nicht nur Daily, wo man das mitbekommt, aber das Daily sozusagen, wo alle mal zeigen, worauf achten sie. Und wenn wir im Daily darauf achten, dass du gestern gearbeitet hast und dass du gestern gearbeitet hast, egal ob erfolgreich oder nicht erfolgreich, dann geht es immer noch um dich oder um mich. Und mein Punkt ist einfach, das Daily gar nicht über Menschen zu machen, sondern das Daily über die Arbeit zu machen. Wir haben da ein Board vor uns. Und auf diesem Board haben wir etwas Sichtbares. Und das ist sehr häufig ist auch, also die besten Teams, die ich erlebt habe, arbeiten nicht mit Jira oder mit irgendeinem Kanban-Board, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Teams, die was Cross-Funktionales machen müssen. Ich habe auch großartige Teams erlebt, die mit Kanban-Boards gearbeitet haben, aber die haben dann alle die gleiche Art von Fähigkeiten gehabt. Und bei denen stand dieser ganze Ticketflow ganz viel im Vordergrund. Aber die Teams, die wirklich gemeinsam arbeiten müssen, die gemeinsame Verantwortung tragen müssen, viel, und die aus verschiedenen Fachlichkeiten kommen, was die brauchen, sind visuelle, die haben meistens Mindmaps gemalt. Ne, also, oder die haben irgendwie Mockups gemalt. Und die standen jeden Tag vor dieser Visualisierung von ihrem Ergebnis und haben sich gefragt, okay, was ist denn jetzt seit gestern hier anders? Ah, dieser Sticky ist fertig, okay, dann machen wir ein Häkchen dran. Und das ist noch nicht fertig. Leute, wieso stecken wir da seit 2 Tagen dran? Aber der Fokus dieser Unterhaltung ist nicht, wer hat das gemacht, sondern was ist jetzt auf diesem Board anders? Und diese Versa und das versachlicht ungemein viel. Und das macht es sehr viel leichter. Also, oder anders, es macht es gar nicht, ich muss über die viele psychologische Themen gar nicht reden, weil die Leuten ist klar, dass man darüber reden muss. Also, wir sind ja quasi erwachsene Menschen und in dem Moment, wo man sehr viel über einzelne Menschen redet und über Verantwortlichkeiten und Rollen, da gehen ganz viele Lampen, glaube ich, an bei uns und so, oh, mache ich meine Arbeit gut und so, da macht man schon die Einladung an alle möglichen Beziehungstraumata, ja, sofort sich mal zu zeigen und sich zu äußern. Während wenn man über die Arbeit redet, dafür sind wir ja da, dafür kriegen wir auch das Gehalt. Also sind ja auch, ne, wir sind ja auch nicht dazu da, um irgendwie. Jetzt gehe ich in einen ganz anderen Bereich. Wir sind ja auch nicht dazu da, um irgendwie therapeutisch tätig zu sein. Wir sind ja eigentlich auf der Arbeit, um etwas zu bewirken.
Anton, ich kann das total nachvollziehen und ich kann mich völlig daran anschließen und ich mag auch total gerne arbeiten am Sinn, also sich unter dem Sinn und unter der Sache versammeln. Meine Erfahrung sagt mir häufig, dass viele Leute auch diese, auch eine Beziehungsebene, wir hatten mal einen schönen Podcast mit der Franzi, die am Anfang, als sie mit einer Flugzeugcrew, die auch sehr sachlich am wie kriegen wir hier den Vogel gut hoch und wieder runter? Und wie kommen wir alle lebend an, sich versammeln können? Wo sie sagte, am Anfang hat sie das total irritiert, diese Beziehungsebene genau nicht zu haben. Also dieses, ey, ne, wie geht's dir? Und wie bist du heute hier als Mensch? Also diese psychologische Ebene zu haben. Von daher finde ich das total spannend und danke, danke, danke dafür, Anton, dass du mal genau die Seite, die jetzt sagt, ey, lasst uns doch mal wirklich unter dem Produkt treffen und unter dem, wofür wir für bezahlt werden, nämlich Wert zu generieren. Also ich mag das total gerne und gleichzeitig finde ich es total spannend, dass ich jetzt quasi aus Versehen den Gegenpart angenommen habe, wo dann ja auch diese Konflikte dann öfter mal herkommen könnten. Ne? Und
Und
du hast
ich
jetzt
mag
ja
nicht
die.
falsch verstanden werden.
Ja.
Ich bin schon total dafür, dass wir einchecken. Ich bin auch total dafür, dass ich verstehe, mit was für einem Menschen habe ich es gerade zu tun. Und wo kommst du gerade her? Und wenn ich gerade in deinem Gesicht sehe, du bist voll aufgeregt, dann möchte ich eigentlich nicht mit dir in die sachliche Diskussion gehen, sondern vielleicht ein, zwei Sätze hören. Wie kommt es, dass du gerade so aufgeregt bist? Das finde ich total wertvoll. Nicht, weil ich bester Freund von dir werden will, sondern weil ich mit dir gleich arbeiten will. Und wenn ich das, also und ich als Mensch sozusagen, also auch die menschliche Ebene auf der Arbeit finde ich wichtig, um wirksam zu sein am Ende des Tages.
Aber dir ist, wenn ich jetzt in Bedürfnissen höre, würde ich sagen, dir das Bedürfnis des Wertschaffen, des Erfolges und was Gutes zusammen kreieren, steht für dich über eine Verbindung oder über einem privaten, nicht im privaten Treffen, aber einem
Oh, da sprichst du jetzt ein großes Thema an. Das finde ich spannend. Also ich glaube, also wir, ja, also die Frage ist, steht die persönliche Verbindung über der Wirksamkeit, die wir gemeinsam haben? Das ist, also ja, also in Arbeitskontext ist es sehr leicht zu beantworten, finde ich. Weil sozusagen, das ist der Kontext, warum wir uns zusammengefunden haben, ja. Warum bist du hier? Weil du wahrscheinlich einen Arbeitsvertrag unterschrieben hast und hoffst, irgendwie am Ende des Monats dein Gehalt zu bekommen. Aber ich behaupte, das ist überhaupt nicht nur beruflich. Also wenn wir eine private Beziehung haben, wenn man ein Paar ist und dann will man auch gemeinsam Kinder erziehen und dann ist das auch eine Wirkung. Und dann oder man möchte irgendwie einen romantischen Abend verbringen und dann ist das auch eine Wirkung. Und diese, also im weitesten Sinne wollen wir im Miteinander, also wenn es um irgendeine Beziehung in irgendeiner Form von geht, wollen wir zusammen immer irgendeine Wirkung erzielen. Und die Frage ist, was steht über dem anderen? Ich finde es schwierig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich dazu entscheiden kann, das eine über das andere zu stellen in allen Kontexten. Aber ich kann nicht das, also, oder anders. Ich glaube, was ich sagen will, ist, es gibt ja ganz viel dieser Diskussion über die Tree-Hugger oder die Nicht-Tree-Hugger in der agilen Community sozusagen, ja. So ganz häufig höre ich von in einigen Communities so, ja, lass uns doch einfach nur über die Struktur reden. Lass uns nur einfach sagen, was Sache ist und dann schaffen wir es. Und in den anderen Teilen der Community sprechen alle Leute, ja, aber lass uns den Menschen zur Sprache kommen. Der Heilige Gral ist in keinem der beiden Seiten, das ist natürlich irgendwie klar. Und vor allem wird das interessant für mich. Ich finde es interessant in dem Moment, wo die Wirksamkeit, die gemeinsame Wirksamkeit herausfordernd ist für die persönlichen Stellen. Weil das ist der Moment, wo es dann auch wirklich menschlich wird. Also auch interessant. Es ist doch auch irgendwie ein bisschen langweilig, wenn einfach alle irgendwie, alle sind Spaß, alle haben Party. Das ist schön. Also man kann, es ist auch wunderbar, das mal zu erleben. Aber ich weiß nicht, ob ich da auch für euch mitspreche. Also für mich ist das so, wenn ich wirklich wahrnehme, was passiert in einer Gruppe von Menschen, dann glaube ich dem nicht zu lange. Ich merke viel, viel mehr Dissonanzen, verschiedene Wünsche, verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Wirkungen, die Menschen zusammen haben wollen. Genau, und deshalb steht das auch im Vordergrund.
Ich habe so eine Vermutung, dass häufig Verantwortung mit Schuld irgendwie vertauscht wird. Also die sind ja irgendwie so Geschwister, ne? Dass man sagt, so auf der einen Seite gibt es Verantwortung. Und auf der anderen Seite ist die Schuld. Und ich glaube, wenn wir über Verantwortung sprechen, wird ganz häufig verwechselt, dass es gar nicht um die Schuld geht. Also wer hat es jetzt vermasselt? Und wir suchen nach dem Schuldigen, sondern es geht mehr wirklich tatsächlich um die Verantwortung. Also wie verantworten wir das, was gerade an Arbeit passiert oder nicht passiert ist? Ich weiß nicht, vielleicht hilft die Unterscheidung zwischen Verantwortung und Schuld. Also mir hilft es zumindest, dazwischen zu unterscheiden und zu sagen, es geht nicht um Schuld und es geht auch nicht darum, den Schuldigen zu finden, sondern es geht darum, das, was wir gemeinsam tun oder auch nicht tun, zu verantworten. Das heißt, im besten Fall daraus zu lernen und zu überlegen, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie wir es gerne hätten, wie können wir es denn ab jetzt anders machen?
Tim, da bin ich schon wieder derjenige, der sagt Veto. Ich glaube, ich habe mal irgendwann tatsächlich gesagt, also wenn jemanden Schuldigen sucht, das ist für viele Leute ja sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wer der Schuldige ist. Das sage ich hier immer zu Hause, ne? Wenn ihr einen Schuldigen sucht, nehmt mich, mir ist das ihr wurscht. Also wenn hier die Diskussion kommt, im privaten Kontext, ja, wer ist denn schuld, wer hat das denn falsch gemacht? Also dieses Falsch-Richtig-Ding. Ich will mal sagen, okay, nehmt mich, um dieses Thema wegzulenken, weil es für mich wirklich wurscht ist, wer schuld ist oder nicht. Finde ich auch immer bei Autounfällen total spannend, weil im Prinzip sind eigentlich beide schuld. Aber nur einer muss bezahlen, nämlich derjenige, der A gesagt hat, er ist schuld, oder B, derjenige, der dem die Schuld zugesprochen wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde so ein Teamerfolg, ne, auch wenn da jemand ist, der keinen Beitrag leisten möchte oder keinen Beitrag leistet, auch der hat eine Verantwortung. Und er übernimmt sie auch, indem er nämlich sich entscheidet, was zu tun oder nicht zu tun. Oder auch wenn ich jetzt, sagen wir mal so, wenn ich jetzt sabotiere, das ist jetzt ein extremes Beispiel, auch dann übernehme ich ja eine Verantwortung, nämlich dass das Konsequenzen hat. Oder anders formuliert, alles hat Konsequenzen, auch wenn ich nichts tue. Also eigentlich in meiner Welt hat jeder immer die Verantwortung. Wie derjenige das interpretiert, wie derjenige das, wie er darauf reagiert, wie er es auffasst, wie er damit weiter fortgeht, ob er das anspricht, ob er das nicht anspricht, ob er jetzt quasi sich auf den Sinn fokussiert oder auf die Beziehung.
Also, aber vertauschst du da nicht das Thema Einfluss mit Verantwortung? Weil ich würde das total unterschreiben, wenn du sagst, jeder hat Einfluss durch Tun oder durch Nicht-Tun. Trägt jeder, also hat jeder auch einen Einfluss auf das, was passiert. Aber Verantwortung in dem Sinne von, also es kann sein, dass du eine komplett andere Definition hast, das kann ich sehr gern, aber sozusagen in dem Sinne von Haltung oder Nichthaltung. Und ich frage mich auch, ist das nicht nur eine Graustufengeschichte? Also wie viel Mitverantwortung habe ich? Ne? Also jetzt, ich sag mal, ich habe eine bestimmte Mitverantwortung dafür, was die Bundesregierung macht, weil ich irgendwie wählen kann und ein bisschen irgendwie so. Aber ich habe viel, viel weniger Verantwortung, also ich, so subjektiv beurteile ich das, für den Krieg in Darfur oder irgendwo in Afrika. So dann. Also wahrscheinlich kann man schon das irgendwie auch total nachvollziehbar machen, dass auch mein Handeln irgendwie einen kleinen Bruchteil mit Einfluss hat, auch dort. Und ich tatsächlich entscheide für mich, an der Stelle kann ich gerade nicht mich mitverantwortlich fühlen, weil dann würde es mich überfordern. Ich entscheide mich bewusst, mitverantwortlich zu sein an anderen Stellen. Ich würde aber nicht negieren, dass ich da Einfluss habe oder kleinen Mini-Einfluss habe. Stimmt das? Oder ich weiß nicht. Das ist auch wirklich nur so Gedanken machen.
Man könnte es auch tatsächlich umdrehen, ne? Also wenn du jetzt nicht wählen gingest, dann hättest du die Verantwortung dafür, dass Parteien eine Mehrheit gewinnen, hinter deren Wertekonstrukt du nicht stündest oder die ein anderes Vorgehen anvisieren würden.
Wäre das jetzt Schuld, was du meinst?
Wäre tatsächlich keine Schuld, aber ich müsste halt mit den Konsequenzen dann leben oder auch einverstanden sein auf eine Art. Also wenn ich jetzt quasi, also ich rege mich gerne über Politik auf oder kann mich da sehr gut emotional engagieren. Höre dann ganz oft, dass jemand sagt, ja, warum gehst du denn nicht in die Politik? Und ich dann sage, wenn ich das machen würde, würde ich mich emotional wirklich hinrichten, weil ich so diese Verantwortung empfinden würde und auch den Einfluss ja ausüben könnte, dass ich daran verzweifeln würde, gegen die Pumpen zu laufen, gegen die man da sehr wahrscheinlich läuft. Deshalb aus Selbstschutzgründen sage ich versuche es nicht, weil ich hätte wenig Einfluss. Oder ich könnte wenig Einfluss nehmen.
Jetzt sind wir ja in einem wirklich ganz großen Gebilde, ne? Also der Politik und ne, der Regierung. Und na, wenn wir das jetzt mal wieder runterbrechen auf ein kleines Team, ne, von, weiß ich nicht, 7 bis 12 Leuten so ungefähr oder wie auch groß auch immer dieses Team sein mag. Und ich vielleicht ähnliche Dynamiken da in dem Team habe, dass vielleicht der eine oder die andere sich mehr oder weniger engagiert und Einfluss nimmt. Also wie komme ich am Ende zu dieser gemeinsamen Verantwortung, wenn die Menschen im Team vielleicht ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was die gemeinsame Verantwortung ist?
Also mein Weg, meine Art damit umzugehen, ist tatsächlich die Frage, wann beurteilen wir das, was wir sozusagen hingekriegt haben und wie schnell können wir es beurteilen? Weil ich mag das Thema nicht groß machen und wieder zur Politik zurückspringen. Wir können gerne beim Team bleiben. Aber jedes Mal, wenn wir so richtig, richtig erleben, oh, da bricht was zusammen oder umgekehrt, da hat irgendwas richtig gut geklappt. Das sind häufig so Momente, wo man mitbekommt, entweder, oh, das hat sich gelohnt, da irgendwie mitzumachen. Boah, endlich freue ich mich, dass irgendwie was Gutes passiert ist. Oder Mist, da habe ich weggeguckt und jetzt ist da was eingebrochen. Und das kann politisch passieren, genauso gut wie im kleinen Team. Und je häufiger das passiert, also je häufiger es so einen Moment gibt, von wo man beurteilt, hey, haben wir einen Schritt, sind wir einen Schritt weiter gekommen oder sind wir nicht einen Schritt weiter gekommen? Umso häufiger fragt sich dann jeder. Also ganz natürlich ist es so, dass man sich dann fragt, okay, tue ich genug? Habe ich genug getan? Und es gibt umso häufiger so ein Check für jeden Einzelnen, von wie viel Verantwortung übernehme ich. Und das aus meiner Sicht ergibt sich dann ganz empirisch im Grunde genommen in der Gruppe ganz, ganz echt, ganz real, was dann passiert. Und tatsächlich gibt es für mich gar keinen anderen Trick, um einer Gruppe von Menschen zu helfen, zu einer Gruppe zu werden, die als ein gemeinsam verantwortliches Team gelten kann, als tatsächlich deren Aufgaben so herunterzubrechen, dass sie möglichst oft, möglichst schnell dieses Feedback kriegen können. Und dann sozusagen dem Prozess sich selbst zu überlassen, einfach zu sagen, ja, wir Menschen sind solche Wesen, wir wollen eigentlich Verantwortung übernehmen. Wir wollen eigentlich, dass das, was wir tun, irgendeine Wirkung hat. Wir wollen das merken, dass wir einen Unterschied machen. Und wenn ich darauf einfach mich verlassen kann, dass das einfach für die Menschen in der Gruppe der Fall ist, dann muss ich sie eigentlich nur noch diesem Feedback aussetzen, noch diesen Bedingungen aussetzen, wo sie in kurzen Rhythmen immer wieder das kriegen. Ja.
Also die Strategie dabei wäre es dann, die Iterationslänge so kurz wie möglich zu halten, damit ich möglichst häufig die Chance habe, Feedback auf meinen eigenen Einfluss oder mein eigenes Handeln zu bekommen.
Ja, und ich weiß nicht, ob die Iterationslänge, also ja, Iterationslänge, wenn du schon so weit bist, dass du wirklich Feedback kriegst, dann geht es um die Iterationslänge. Für viele Organisationen, mit denen ich arbeite, ist es überhaupt erst zu lernen, ehrliches Feedback zu kriegen. Also wenn wir jetzt mal in Scrum begriffen sind, also die meisten Reviews, die ich erlebt habe in Organisationen, waren Reviews, wo Entwicklerinnen zusammen mit dem Product Owner in einem Raum gesessen haben und miteinander gesprochen haben. Und da, also das ist so, im Inneren eines Gebäudes kriegst du doch gar kein Feedback von außen. Sozusagen, also das, also für die wäre es schon ein Riesenfortschritt gewesen, wenn sie auch einmal in 2 Monaten das, was sie da tun, in der Realität, in der Praxis mal ausprobieren würden von Menschen. Das wäre auch schon ein Riesending für deren Verantwortung und auch für noch viele andere Dinge. Also ich würde sagen, verkleinert die Iterationslänge erst dann, wenn ihr wirklich, wirklich Feedback kriegt. Ich glaube, das ist noch relevanter.
Jetzt hatten wir ja das Thema auch kritisches Feedback in Teams. Hast du da ein paar gute Insights oder Tipps für uns und kannst du da deine Erfahrung teilen?
Ja, also auch da, je schneller wir das machen, umso leichter wird das. Weil es ist, wenn ich weiß, ich gebe dir jetzt gleich Feedback und es ist das erste Mal in einem Jahr, dass wir miteinander sprechen und ich gebe dir Feedback zu etwas, was du ein ganzes Jahr lang gemacht hast und das haben alle gesehen und jetzt sage ich dir nach einem Jahr, dass ich das eigentlich nicht gut finde oder das ist und so, dann weiß ich, das wiegt einfach so viel schwerer. Ja, und dann ist man auch schon fast dabei zu sagen, so, aber warum hast du es mir nicht früher gesagt? Während, wenn wir, also je häufiger, je leichter das passiert, umso leichter ist auch das kritische Feedback. Ich bin großer Anhänger von gewaltfreier Kommunikation. Das ist einfach großartiges, weiß nicht, Werkzeug, was mir und ich glaube auch anderen Menschen hilft, wenn man kritisches Feedback gibt, trotzdem nicht über die Grenzen des anderen zu gehen, also bei sich zu bleiben, bei deiner eigenen Wahrheit und den anderen quasi nichts, ja, nicht zu unterstellen, was häufig passiert, wenn man kritisches Feedback äußert. Es gibt, wenn es darum geht, Feedback tatsächlich zu Produkten zu kriegen oder zu irgendwelchen Konzepten oder zu Ideen, gibt es ein ganz großartiges Format vom rituellen Widerspruch von Dave Snowden oder Ritual in Dissent. Das kennt ihr vielleicht auch. Das funktioniert so, dass man zum Beispiel irgendwie ein Konzept formuliert hat, am besten in so mehreren Kleingruppen. Und nach so einer Viertelstunde, 20 Minuten Formulierung davon gehen alle Menschen weg, die dieses Konzept formuliert haben, bis auf eine Person, die das irgendwie besonders gut erklären kann. Und andere Menschen kommen dazu, die Feedback geben können. Diesen Menschen wird dieses Konzept für ein paar Minuten vorgestellt und dann schließt diese Person, also dann entweder dreht sich diese Person um oder wenn man das online macht, macht sie ihre Kamera und Mikro aus oder vor Ort macht Dave manchmal auch so Masken, lässt die Leute Masken anziehen und die anderen sind eingeladen, die Idee zu zerstören, zu vernichten und währenddessen hört diese Person zu. Aber das ist ein ganz zauberhaftes Format. Am Anfang macht es natürlich Angst, so, oh mein Gott, andere Leute werden eingeladen, meine Idee zu vernichten. Aber in dem Moment, wo man wirklich diese Einladung ausspricht, merken alle, ach so, ja, es geht ja hier nicht darum, irgendjemanden zu vernichten. Es geht ja, also es ist offensichtlich ein Spiel durch diese Übertreibung. Und die Leute sind eingeladen, 5, 6 Minuten lang einfach alles von sich zu geben, was schlimm ist. Und der wirklich wertvolle Punkt danach ist, wenn man dann darüber reflektiert, was gerade passiert ist in dem Raum, nach einem Mal rituellen Widerspruch. Weil wenn man dann begreift, ach so, wow, erstmal, die Leute haben diese Kritik gar nicht persönlich genommen, weil die Kritik war gar nicht an denen. Es hat übrigens richtig viel Aha-Momente gegeben für die Person, die diese Unterhaltung belauscht hat. Und wenn man dann bemerkt, auf wie viele Ideen man kommt und vor allem, wie wertvoll das ist, dass man schon sehr, sehr früh die Schwachstellen einer Idee gefunden hat. Also meine Erfahrung ist, dass das in der Regel dann dazu führt, dass in der Organisation sowohl dieses Format etabliert ist, als auch die Tatsache, dass kritisches Feedback braucht, rationalisiert wird. Ich glaube, was einfach Menschen, also was wir einfach nicht so, was uns nicht so offensichtlich ist, ist, dass es sehr unterschiedlich ist, je nach welchem Kontext man ist, wie viele Sachen schieflaufen können. Also das, wenn ich jetzt jeden Tag Nägel baue und sozusagen den Prozess immer wieder wiederhole, dann sollte ich dann möglichst wenig Fehler machen, weil dann mache ich ja immer wieder das Gleiche. Aber wenn wir etwas tun, was unvorhersagbar ist, ne, komplexe Projekte mache, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine gute Idee haben, sehr gering. Also sie ist einfach bei 10, 15% der Startups überleben und das ist nicht nur eine Idee, das ist ein Riesen, Konglomerat von Ideen, in die Leute schon Geld investiert haben. Und von denen überleben nur ein paar. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine gute Idee haben im Komplexen, ist einfach sehr gering. Und wenn wir das anerkennen, dann bemerken wir, was für ein Geschenk das ist, kritisches Feedback zu kriegen. Und wenn man das einmal so durchdacht hat, dann ist es meistens bei den Menschen so im Ratio quasi so abgelegt. Ah ja, okay, wir brauchen das. Na gut, dann machen wir jetzt rituellen Widerspruch. Dann geben wir einander jetzt diesen Dienst und zerstören die gegenseitigen Ideen. Nicht um sie zu zerstören, sondern um die Schwachstellen zu identifizieren. Früher war ich sehr, sehr, sehr kritisch. Und ich habe irgendwann gemerkt, Moment mal, wenn ich die Gruppe dazu einlade, selbstkritisch zu sein, diese Zerstörung zu machen, die sagen ganz viele Sachen, die mir eher auf dem Herz liegen. Und dann bin ich so entspannt. Das hat meinen inneren Kritiker so entspannt, einfach die Leute dazu einzuladen, das zu hören. Das kommt dann auch nicht von mir und ist, ah, das ist wirklich große Entspannung. Vielleicht ein ganz kleiner Tipp, den gebe ich auch immer Leuten. Mach einen Dry Run, mach einen Trockenlauf. Also bevor du sozusagen das mit echten, insbesondere wichtigen Leuten machst, kann man die Leute zum Beispiel so etwas einladen wie, hey, überlegt euch, was wollten ihr jetzt in der Cafeteria im nächsten Monat unbedingt essen? Und dann so 2 Minuten überlegen und dann einander kritisieren lassen, damit die das Format kennenlernen und dann, dass du briefen kannst und dann machst du das Format richtig mit der richtigen Idee. Also das ist so ein ganz, also aus meiner Sicht ein sehr, sehr zauberhaftes Format von Dave.
Also unsere HörerInnen sind ja häufig Scrum Master, die in Teams unterwegs sind. Wenn ich jetzt ein Scrum Master bin, der relativ am Anfang mit einem Team unterwegs ist und ich möchte gerne das Team dahin entwickeln, dass es gemeinsam Verantwortung übernimmt und auch kritisches Feedback annimmt und sich gegenseitig gibt. Was wären so drei konkrete Dinge, die ich morgen tun könnte als Scrum Master in meinem Team?
Also das allererste wäre, der allererste Ratschlag wäre, schau mal, ob dein Team tatsächlich Ergebnisse als Ziele hat, die aus deiner Sicht auch unmittelbar mit dem verknüpft sind, was wertvoll von deiner Organisation an die Außenwelt geliefert wird. Wenn das so ist, super, dann kannst du einen Haken drunter machen. In der Regel, meiner Erfahrung, ist es nicht noch nicht der Fall. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht es ganz viel um Auftragsklärung. Und zwar nicht im Team, sondern tatsächlich mit den Auftraggebern dieses Teams. Also dann würde ich nicht so viel mit dem Team erstmal reden, sondern ich würde erstmal mit dem Product Owner wahrscheinlich, aber auch vor allem mit den Stakeholdern dieses Product Owners zusammen reden und sagen, hey, stell euch mal vor, ich mache großartige Arbeit als Coach dieses Teams. In 3 Monaten, 6 Monaten, woran erkennt ihr das? Wie macht sich das bei euch bemerkbar? Und in der Regel wird man da in dieser Unterhaltung mit diesem Fokus auf Ergebnisse steuern können, die sichtbar, nachvollziehbar, anfassbares Fortschritt bedeuten. Und wenn das die Ziele deines Teams sind, nachvollziehbar, nachfassbarer, dann stellt man dem Team die gleiche Frage. Und okay, und jetzt stell dich mal vor, jetzt guck mal, eure Organisation möchte, dass ihr das und das liefert. Ja, wie kann ich euch dabei unterstützen? Also Auftragsklärung ist so, ich weiß nicht, ob das jetzt gleich schon 3 Punkte sind, aber Auftragsklärung erstmal mit der Außenwelt und dann Auftragsklärung mit dem Team. Weil der ganz, ganz wichtige Punkt ist, wenn du als Coach dahin kommst und sagst, also ihr macht übrigens nicht die richtigen Ergebnisse, dann bist du nicht mehr Coach, sondern dann wirst du, komplett egal, wie gut du das formulierst, plötzlich als deren Manager wahrgenommen. So, das heißt, du kannst erstmal gucken, für dich hat dein Team denn aus deiner Sicht solche Ergebnisse, die überhaupt gemeinsame Verantwortung brauchen? Und wenn ja, dann Auftragsklärung mit dem Team. Und dann wäre meine Frage, ich würde wahrscheinlich als nächstes dann einfach beobachten, an den Stellen, wo ich sehe, ah, da gibt es, da braucht es gemeinsame Arbeit, da braucht es Absprachen. Was passiert denn, wenn diese Absprache nicht funktionieren? Oder was passiert, wenn da was anders läuft an der einen Stelle? Wird das angesprochen, wird es nicht angesprochen? Wenn das in der Regel nicht der Fall ist, ich bin eher so ein großer Freund, so etwas einfach sehr, sehr transparent in der Retro zu machen. Einfach zum Beispiel in der Retro auf die gemeinsame Verantwortung zu gucken. Genau. Und na, in meinem Kopf geht jetzt gerade so eine Scrum Master Checkliste durch, so, ne? Also, würde ich das im Review merken. Na, kriegen meine Menschen, kriegt mein Team im Review wirkliches Feedback? Wenn nein, dann arbeite ich mit dem Product Owner zusammen, dass wir da überhaupt irgendwie Stakeholder reinkriegen oder dass wir da echtes Feedback reinkriegen. Und da braucht man an den Menschen gar nichts zu irgendwie klempnern. Wenn, die meisten, wenn wir Feedback bekommen, werden ganz automatisch uns darüber Gedanken machen, ob wir und was wir dazu beitragen zu dem Ergebnis. Erst wenn ich dann merke, so, okay, eigentlich sind alle Voraussetzungen da und die Leute interagieren wirklich, wirklich nicht. Also da gibt es wirklich menschliche Dinge, die wirklich dazwischen sind. Also dann würde ich mich mit den ganzen menschlichen Strukturen befassen. Vielleicht Mediation oder irgendwie auch so auf die Bedürfnisebene der Teams gehen. Ich persönlich würde zuallererst an der Struktur drehen wollen.
Susa hatte mal am Abschluss unserer Podcast-Folge immer eine Lieblingsfrage, die sie gerne stellt. Vielleicht magst du die jetzt noch eben stellen.
Anton, für was bist du heute dankbar?
Für ganz viele Menschen, die im Vorwärts unterstützen, da waren für mich im Leben, als ich eher am Anfang war und mir einfach so Dinge geschenkt haben wie ihre Zeit, Rat und Aufmerksamkeit.
Danke, Anton. Tim, für was bist du heute dankbar?
Ja, ich bin dankbar dafür, dass du uns heute Zeit geschenkt hast, Anton, und auch einige Impulse mitgegeben hast, die sicherlich der ein oder andere oder die ein oder andere Scrum Masterin sehr gut in ihrem Team ausprobieren kann und hoffentlich auch gerne Feedback gibt an uns, wie es funktioniert hat, ne, was gut war, was nicht so gut war. Weil auch wir können ja dazu lernen, also nicht nur von unseren Gästen hier, sondern auch von unseren HörerInnen. Dafür bin ich dankbar. Susan, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin heute dankbar, dass wir heute mal so ein ganz anderes Format genommen haben und mal so unterschiedliche Perspektiven beleuchtet haben und vielleicht es geschafft haben, ein gegenseitiges Verständnis oder ein gegenseitiges, ja doch ein Verständnis entwickeln zu können, dass der eine vielleicht denkt, Mensch, das ist, ich fühle mich verantwortlich, deshalb spreche ich jetzt hier mit rein oder deshalb quatsche ich dir in dein Tun rein. Und der andere aber denken kann, oh, der vertraut mir nicht. Und das auch besprechbar zu machen, glaube ich, hat auf jeden Fall diese Folge auf jeden Fall als Mehrwert, neben auch den ganzen praktischen Tipps, die du gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür, Anton.
Sehr gern.
Ich fand es eine total erfrischend spannende und andere Folge, als wir oft Folgen haben. Und ich fand die Möglichkeit zu haben, eben mal zu sagen, naja, dieses Reframing, ne? Dass man das quasi auch als Team gut nutzen kann oder als Menschen, wie wir einander begegnen, finde ich total spannend. Vielen, vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Danke für eure Zeit.
Beim nächsten Mal haben wir Isabel Gebin zu Gast und sprechen mit ihr über Diversität und Inklusion. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.